Hallo, liebe AKE-Interessierte und willkommen zu einer neuen Folge von Fragen, Antworten und Gedanken zum Thema außerkörperliche Erfahrungen und alles, was damit einhergeht. Ich will gleich in die erste Frage rein, denn wir haben eine Menge und ich habe immer nur ein begrenztes Zeitkontingent. Deshalb starte ich heute mal. Manche Fragen knüpfen an etwas, was wir in der vorherigen Folge oder vielleicht auch in einer Folge, die davor gelaufen ist, schon besprochen haben. Da müsste man dann eventuell nochmal zurückschalten, um besseres Verständnis zu bekommen. Aber ich möchte ungern jetzt alles wiederholen, was ich vielleicht schon mal erklärt habe. Da bitte dann mal in eine der vorherigen Folgen reinschauen. In den Shownotes findet ihr mit den genauen Zeitstempeln die Antworten zu den einzelnen Fragen, die dort auch aufgeführt sind. Frage Nummer eins. Bekommst du, lieber Oliver, auf deinen Reisen auch Fragen beantwortet? Könnte man theoretisch zum Beispiel nach der Zukunft der Menschheit fragen oder nach Ereignissen, die uns bevorstehen? Grundsätzlich kann man natürlich alles fragen. Die Frage ist für mich, wen frage ich und warum frage ich? Zum einen muss natürlich ein immenses Interesse da sein, um so etwas zu erforschen. Für mich war die Zukunft der Menschheit nie wirklich ein großes Thema. Ich kann gar nicht sagen, warum, aber es gab andere Dinge, die mich einfach mehr interessiert haben. Und so bin ich da nie auf die Suche nach Antworten gegangen. Und das ist für mich auch so ein bisschen ein Thema, was eher in das Ressort des Remote Viewing, der Fernwahrnehmung passt, als in das in die klassischen außerkörperlichen Erfahrungen. Ich habe natürlich Begegnungen während außerkörperlicher Erfahrungen, entweder mit meinem eigenen geistigen Team, mit den Helfern, die mich begleiten, oder auch mit den Helfern anderer oder auch Wesenheiten, von denen ich manchmal gar nicht weiß, was für eine Rolle spielen sie, wer sind diese Wesen. Und ich bin da auch sehr umsichtig und würde nicht unbedingt jedem Wesen vertrauen, genauso wie ich das hier in der physischen Realität auch nicht tue. Ich kann natürlich hier jeden auf der Straße fragen, sag mal, was passiert denn hier morgen da und da? Und er wird vielleicht eine Meinung dazu haben oder eine Prophezeiung, aber ob das tatsächlich dann akkurat ist oder ob das aus reinem Herzen kommt, das sei natürlich dann dahingestellt. Und so ist es in den nicht physischen Umgebungen genau das Gleiche. Nur weil diese Wesenheiten dort existieren, heißt es nicht, dass sie allwissend sind und einen Überblick über das gesamte Geschehen, nicht nur der physischen Realität, sondern aller anderen Realitätsformen auch haben. Deswegen darf man da auch so ein bisschen vorsichtig sein. Ja, ich würde dieses Thema tatsächlich eher einem Remote Viewer zuweisen. Denn da liegen dann schon andere Erfahrungswerte beim guten Remote Viewer auch zugrunde, der bestimmte Einschätzungen vornehmen kann. Ich kann sicherlich bestimmte Tendenzen erkennen, weil meine Perspektive im Nichtphysischen eine komplett andere ist als aus der physischen Existenz, aus dem physischen Sein heraus. Aber das ist nicht 100% verlässlich und erlaubt mir nicht unbedingt, da eine genaue Prognose oder Prophezeiung zu machen. Sehe ich auch ehrlich gesagt gar nicht so als meinen Job an, fühle ich mich gar nicht zu berufen. Was jetzt so bestimmte Ereignisse angeht, da schaue ich dann doch schon mal hin, insbesondere wenn es Ereignisse sind, die mich betreffen können. Das bespreche ich aber dann eher tatsächlich in dem Rahmen mit meinem eigenen geistigen Team, wo ich entsprechend dann in Verbindung trete und schaue, ja, ist das für mich relevant, was da passiert oder passieren könnte, oder muss ich mich da überhaupt gar nicht drum scheren? Und oftmals ist es so, dass die Antwort ist, ist nicht wichtig, ist nicht relevant für dich. Und ich versuche auch möglichst die Dinge, die für mich nicht relevant sind, außen vor zu halten, denn das Leben ist schon kompliziert genug. Da muss ich mir nicht noch Ereignisse irgendwie anschauen, mit denen, ja, die für mich jetzt nicht mit mir nicht in Verbindung stehen oder keine Auswirkungen jetzt auf meine unmittelbaren Pläne haben. Ja, das ist so meine ganz persönliche Meinung dazu. Und das darf jeder natürlich auch selber anders sehen. Aber es geht so ein bisschen auch in die Thematik, von die ich in der vergangenen Woche angesprochen habe. Ja, mit was muss ich mich denn alles auseinandersetzen? Also ist die Antwort ja und nein zugleich. Ich kann Dinge, die in unmittelbarer Zukunft sehen, vielleicht recht gut abschätzen mit einem Gefühl, was dazu kommt oder mit den Kommunikationsmöglichkeiten, die ich habe. Aber jetzt das gesamte Weltgeschehen unter die Lupe zu nehmen, damit würde ich mich überfordert fühlen. Frage Nummer zwei. Wenn ich spazieren gehe und einen mir sympathischen Menschen sehe, frage ich mich, ob dieser Mensch wohl ein Seelenanteil, ein Aspekt von mir ist. Ob ich das irgendwie selber bin oder ob dieser Mensch nur eine Resonanz in mir hervorruft zu meinen eigenen inneren Aspekten. Wie viele von meinen Seelenanteilen laufen jetzt wohl gerade in Deutschland oder auf diesem Planeten herum? 3, 5, 10 oder sind es über 100? Eine Frage, die auch nicht so einfach zu beantworten ist. Eine genaue Anzahl kann man da natürlich nicht nennen. Aus meiner Beobachtung ist es so, dass die Seele, ja, ich nehme mal gern die Analogie eines Tintenfisches, ne? Die Seele an sich ist ein hochkomplexes energetisches Gebilde mit unglaublichen Möglichkeiten, die wir mit unserem Menschenverstand gar nicht begreifen können. Aber mir ist sehr deutlich, dass eine Seele wie so eine Art Mutterschiff fungieren kann und unterschiedliche Aspekte oder Stränge ausfahren kann, um Informationen zu sammeln, sprich zu inkarnieren und Erfahrungen zu machen und darüber Daten und Informationen zu sammeln, um die später wieder im Mutterschiff zu integrieren, zu verarbeiten, im Zuge einer größeren Evolution. Und wir sind eben hier so am unteren Ende am Ende eines dieser Tintenfischarme mit einem Fünkchen Bewusstsein, was einen physischen Körper als Projektionsfläche nutzt, um Daten zu sammeln, Erfahrungen zu machen und später wieder zurückzukehren oder eben auch auf neue, andere Leben sich einzulassen. Ja, von daher ist die Antwort für mich sicherlich ja. Wir begegnen tagtäglich anderen Anteilen unserer Seele. Es gab Zeiten, da hätte ich sogar in Erwägung gezogen, dass jede Begegnung, die wir haben in unserer Lebenszeit, ausschließlich in unserem eigenen Pool stattfindet, von vielen, vielen Seelenaspekten, die inkarnieren und neu inkarnieren. Und wenn es nur ein Augenkontakt auf der Straße ist, ein kurzes Lächeln, ein kurzer Gruß, trotzdem ist da eine Verbindung. Man kennt sich in irgendeiner Form. Am Ende dürfen wir natürlich sowieso davon ausgehen, dass wir alle aus dem großen Bewusstsein stammen. Von daher ist es vielleicht auch gar nicht so relevant, das jetzt in diese Einzelteile zu sezieren. Aber ja, und daraus resultieren vielleicht andere Fragen, die ihr mir natürlich auch gerne stellen dürft, ne, weil das Thema Zwillingsseele oder Seelenpartner ist natürlich auch immer aktuell. Wenn es da spezifische Fragen gibt, kann ich die gern auch mit dem beantworten, was ich als Ressource zur Verfügung habe. Frage Nummer 3. Haben Sie schon mal mental andere Planeten in Klammern unseres Sonnensystems besucht? Die NASA versucht ja gerade irgendwie zum Mars zu gelangen und ist voll damit beschäftigt und über Jahre und Jahrzehnte ausgelastet. Die Frage ist sehr lang formuliert, aber unterm Strich geht es darum, ja, meine Frage geht also in die Richtung der mentalen, spirituellen Weltraumforschung, die vermutlich schneller wäre als die der NASA. Auch das ist ein Bereich, der eher in das Remote Viewing, sprich in die Fernwahrnehmung fällt, was man nicht unbedingt jetzt als außerkörperlich Reisender, aktiv Reisender in Betrachtung nehmen würde, weil ich glaube, das Remote Viewing in seiner Technik, in seiner Wirkungsweise kann dort bessere Ergebnisse erzielen. Ja, wenn es jetzt darum geht zu sagen, gibt es Leben auf anderen Planeten oder Ressourcen auf anderen Planeten, so ist es sicherlich der Fall. Für mich ist die Frage jetzt nicht unbedingt Leben auf dem Mars, grüne Männchen, ist da Leben auf dem Mars, sondern zu schauen, wie stellt sich das multidimensional dar? Wir sehen ja in unserer physischen Forschung oft nur das, was wir an physischer Materie haben. Das heißt, den Planeten Mars als physisches Objekt. Und so geht unsere Wissenschaft vor und schickt da eine Sonde auf den Mars, um irgendwelche Dinge einzusammeln, Steine oder Sand, um das dann später zu analysieren. Für mich ist viel interessanter zu schauen, wie ist das auf multidimensionaler Ebene? Denn auch hier auf unserer Erde ist es auf meiner aus meiner Perspektive so, dass wir hier nicht nur die physische Realität haben, die hier stattfindet, sondern parallel eben auch multiple andere Dimensionen ins Spiel kommen und Wesenheiten hier in unserem Bereich unterwegs sind, ob das die Naturgeister sind oder was auch immer für Wesen, die Interesse an diesem Lebensraum bekunden, die ungesehen und unbemerkt hier Beobachtungen machen können, weil sie in einer in einer anderen Schicht, in einer anderen Dimension unterwegs sind. Also um die Frage kurz zu beantworten, hatte ich am Anfang schon gemacht, wäre eher was für den Bereich Remote Viewing. Und ich denke, dass da in gewissen Bereichen tatsächlich auch Forschungen laufen. Das ist ja schon in den Zeiten des Kalten Kriegs so gewesen, dass Remote Viewer eingesetzt wurden. Und ich bin überzeugt davon, dass es heute auch Teil in gewissen Bereichen der Forschung ist. Ja, Frage Nummer 3. Was denkst du über die Inkarnation auf der Erde? Ich habe mal gelesen, dass wir uns hier besonders schnell entwickeln wollen bzw. können. Eben weil wir hier ein physisches Leben haben, sind die Aspekte unserer Seele besonders mutig, wenn sie hier inkarnieren wollen. Im Gegensatz dazu habe ich auch schon gehört, dass die Erde ein Ort für niedrig entwickelte Seelen ist. Ja, ich denke ungern in diesen Maßen oder in diesen Wertungsformen, hochentwickelt und niedrig entwickelte Seelen. Für mich ist es eher ein anders entwickelt Sein. Wir aus unserer menschlichen Perspektive heraus bewerten wir gerne den Entwicklungsstand unserer Mitmenschen. Der eine ist intelligenter als der eine ist besser gebildet als der andere. Der eine ist handwerklicher begabter als der andere, aber unterm Strich hat doch jeder seinen Wert und bringt das mit, was vielleicht in dieser Lebenszeit wichtig ist und von allen am Ende in irgendeiner Form auch gebraucht wird. Von daher denke ich, dass wir die unterschiedlichen Inkarnationsmöglichkeiten genauso betrachten dürfen. Ich habe mir in vielen außerkörperlichen Reisen schon andere Inkarnationsorte darstellen lassen, insofern das möglich ist, und einen sehr begrenzten Einblick bekommen, was es noch für andere Möglichkeiten gibt. Wobei ich auch immer dazu sagen muss, eine außerkörperliche Erfahrung wird ja über die physischen Sinne hinaus in der Wahrnehmung verarbeitet. Und das, was am Ende hier im physischen Gehirn an Daten noch da ist, wenn man von so einer Erfahrung zurückkommt, ist oftmals nur ein Bruchteil von dem, was da draußen tatsächlich an Daten geflossen ist. Nicht jede Erfahrung wird vollständig integriert und kann vollständig auch wiedergegeben werden. Von daher ist es für mich zumindest so, und auch da gibt es große Differenzen bei Astralreisenden. Ich weiß, es gibt einige, die haben Erfahrungen, die über Stunden andauern. Das ist bei mir nicht der Fall, das zumindest nicht bewusst. Für mich, meine Erfahrungen sind sehr intensiv, aber sie sind in ihrer Dauer oftmals viel kürzer, also auf jeden Fall nicht stundenlang. Aber ich höre von anderen Astralreisenden, dass sie sehr wohl Stunden verbringen in Astralwelten. Und ich frage mich dann, ja, wie viel kann man in den Stunden dann tatsächlich auch mitbringen an Erinnerung? Weil das sehe ich ja hier schon in der physischen Realität. Wenn ich einen Ausflug mache, ich bin momentan in Los Angeles, sagen wir mal, ich fahre in die Berge von Topanga und gehe auf eine Wanderschaft für einen Tag und nehme unglaublich viele Eindrücke mit. Wenn ich das nicht auf Video festgehalten habe oder Tagebuch geführt habe unterwegs, dann habe ich abends am Tisch beim Abendessen nur einen sehr begrenzten Datenschatz noch zur Verfügung in meiner Erinnerung. Das mag an meinem schlechten Erinnerungsschatz liegen, das kann durchaus sein, aber ich würde mal behaupten, dass selbst wenn eine Erfahrung 8 Stunden von Dauer hat, dass man das nicht, diese ganze Information gar nicht so geballt wiedergeben kann, sondern sich da auf bestimmte Highlights eben auch am Ende beschränkt. Zumindest ist es anders für mich nicht vorstellbar. Aber ich mag da total falsch liegen, und auch da würde ich mich über Feedback freuen von anderen Astralreisenden, die da unterwegs sind. Wie lange dauern eure Erfahrungen? Wie lange sind die? Kann man das überhaupt messen in linearer Zeit? Ich habe das ehrlich gesagt auch noch nie angestrebt. Bei mir ist es eher so eine Gefühlssache, wie lang dauert eine Erfahrung. Ja, ist es denn so wirklich so schwierig, hier auf der Erde zu existieren? Ich denke ja, es gibt sicherlich hier enorme Herausforderungen für dieses System, was wir als Grundlage haben und insbesondere, weil wir diesen physischen Körper als Avatar nutzen, um diese Erfahrungen zu machen in anderen Bereichen, in denen Inkarnationen ohne so eine körperliche Form möglich sind, scheint mir das schon etwas einfacher zu sein und leichter zu sein. Und dafür gibt es aber andere Dinge, die die Seele dort für sich als Erfahrung mitnimmt. Ob das hier die schwerste Ebene ist, keine Ahnung. Es gibt sicherlich auch da noch Abstufungen. Ich möchte nicht ausschließen, dass es noch andere Inkarnationsorte gibt, in denen das noch mühseliger vonstatten geht als bei uns. Es ist ja auch eine sehr persönliche und individuelle Wahrnehmung. Wir haben ja durchaus auch Individuen hier auf unserem Planeten, die ihr Leben in vollen Zügen genießen und in einer kompletten Leichtigkeit existieren, wo ich denke, ja, für die ist die Antwort eine ganz andere als jetzt vielleicht für den Fragesteller oder auch für mich persönlich. Von daher ist es alles natürlich auch so ein bisschen relativ zu betrachten. Ich denke, das Spektrum, was wir hier an Möglichkeiten haben in der physischen Realität, ist schon bemerkenswert. Denn vieles von dem, was wir hier erleben, gibt es dann später in anderen Bewusstseinsebenen, in denen wir weiter existieren, nicht unbedingt. Insbesondere was diese Vielfältigkeit an emotionalem Erleben hier angeht, das ist dann in den höheren Astralebenen sicherlich überhaupt nicht mehr der Fall. Ja, von daher, ich denke nicht, dass die Erde nur ein Ort für niedrig entwickelte Seelen ist, sondern was immer unser Mutterschiff braucht, unsere große Seele braucht, dahin schickt sie einen Aspekt und wird dort Erfahrungen sammeln lassen. Ja, dann würde ich noch eine Frage heute mit reinnehmen. Lieber Oliver, ich bin vor kurzem das erste Mal unter Vollnarkose operiert worden. Da stellte sich mir die Frage, wo ist meine Seele während der Narkose? Tja, das ist auch eine gute Frage. Ich habe tatsächlich ein persönliches Erlebnis, was ich an dieser Stelle teilen kann. Und das ist mir widerfahren, bei einer, ja, es war nicht mal eine Narkose, sondern es ist beim Zahnarzt gewesen, als mir ein Implantat eingesetzt wurde oder in der vorbereitenden OP dafür. Ich bin nicht mehr ganz sicher, was passiert ist. Ich habe ein Schlafmittel bekommen, intravenös, und habe dann einen bewussten Austritt erlebt und den gesamten Raum in der Zahnarztpraxis aus nicht physischer bzw. aus nicht körperlicher Perspektive gesehen. Ich bin ja tatsächlich dann in dem Moment in meinem ätherischen Körper und halte mich in der physischen Realität oder einer Substruktur davon auf und kann gewisse Beobachtungen unternehmen. Und das war für mich sehr spannend, weil das erinnerte mich dann im Nachhall so ein bisschen an Menschen, die Nahtoderfahrungen hatten und genau das bei Operationen eben auch berichtet haben. Für mich blieb diese Erfahrung tatsächlich in dem Raum. Das hat sich dann nicht weiterentwickelt, aber ich konnte die Menschen, die mich dort behandelt haben, tatsächlich bei der Arbeit beobachten für, ja, ich kann nicht sagen, für wie lange sich dieses Szenario da abgespielt hat, denn es ist ja dann auch eine sehr repetitive Sache. Die Leute bewegen sich nicht aus dem Raum heraus, die arbeiten in meinem Mund. Wie interessant ist das dann aus außerkörperlicher Perspektive zu beobachten? Das war für ein Momentchen faszinierend und dann bin ich aber auch wahrscheinlich ganz schnell wieder weggeschlummert. Ich denke, die Antwort ist hier auch nicht unbedingt so ganz klar zu geben. Je nachdem, wie tief diese Narkose ist und ja, ich habe schon oft mit Menschen gesprochen, die tatsächlich sehr klare Wahrnehmungen während einer Narkose hatten und andere, die eben komplett weggebeamt waren und ohne jegliche Erinnerung nach Hause gekommen sind. Vielleicht hat es sogar mit der Wahl des Mittels zu tun, in der Art und Weise, wie wir betäubt werden. Ich denke nicht, dass wir, wer weiß, wie weit uns von unserer physischen Realität entfernen. Das ist ja wie eine Art forcierter Schlaf. Ne? Wenn wir auch ein Schlafmittel nehmen oder uns sonst auf andere Weise betäuben, sei es durch Drogen oder Alkohol, auch da ist die Frage, wo ist meine Seele, wenn ich in so einem Vollrausch bin? Ne? Das ist ja am Ende auch nichts anderes. Die Seele ist natürlich immer an der gleichen Stelle, nur unsere Wahrnehmung hier ist eingeschränkt und der Übersetzungsapparat funktioniert nicht. Und da wir multidimensionale Wesen sind, ist unser Seelenaspekt auch multidimensional unterwegs unter Umständen, aber wo genau das ist, ist schwierig zu sagen. Monroe hat seinerzeit unterschiedliche Bewusstseinsfelder oder Bewusstseinsebenen, je nachdem, wie man das belabeln will, mit Zahlen betitelt und sie Fokuslevel genannt. Und dort ist eben auch ein Fokuslevel, der die Zahl 22 bekommen hat, wo Monroe eine Art ja, Störfeld wahrgenommen hat und sagt, dort ist das Bewusstsein derjenigen angedockt, die in einem Vollrausch sind oder in einem Koma, abseits des Wachkomas, muss man natürlich dazu sagen, oder in sonstigem Rausch unterwegs sind oder auch sehr in einer fortgeschrittenen Demenz, wo der Körper noch intakt ist und teilnimmt am physischen Leben. Selbst wenn er betäubt ist, ist er ja immer noch in der physischen Realität da und das Bewusstsein aber irgendwo andockt für diese Zeit des Rausches oder der Narkose oder was immer da diesem Zustand zugrunde liegt oder eben der Demenz, wo es dann langfristiger ist. Ich habe keine Resonanz zu diesem Bereich. Für mich war das nicht wirklich eine Möglichkeit, den Fokus 22 explizit zu erforschen, weil das für mich auch tatsächlich wie so eine Art Störfeld ist. Und man muss sich das vorstellen, wie zwei gleichpolige Magnete, die versuchen aneinander zu kommen, da ist kein Zusammenkommen. Und so ist es bei mir jedes Mal, wenn ich die Absicht gefasst habe, diesen Fokus 22 näher zu erforschen, mich diesem Energiefeld zu nähern, dass ich da nicht in Resonanz komme und deshalb meine Wahrnehmung eben auch keine Deutlichkeit hat. Ja, das zu den Fragen heute. Ich freue mich auf die nächste Folge und ich freue mich vor allen Dingen auf weitere spannende Fragen. Solange wie es Fragen gibt, wird es auch weitere Videos zum Thema geben. Alles Liebe.